im Gespräch mit auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Mein heutiger Interviewgast ist der Schweizer Mönch Pater Jens Petzold von der Gemeinschaft Marmusa. Pater Petzold lebt und arbeitet in Nordirak in der Stadt Sulaimania. Er ist auf der Einladung der Kirche in Not hier in der Schweiz gekommen. Lieber Pater Petzold, herzlich willkommen in der Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch.
Guten Nachmittag. Ja, ich bin der Pater Jens und ich bin Mitglied von der Gemeinschaft der Marmusa, die eben eine Außenstelle hat in Irak, in Sulaimania.
Wie kam der Wunsch, ein Mönch zu werden?
Kam der Wunsch, ja, überraschend, sagen wir mal, weil meine Familie hat ja keinen Hintergrund im Christentum, also jedenfalls nicht seit zwei Generationen. Unsere Familie war sehr säkulär, sagen wir mal, atheistisch sogar. Und weil ich dann mit verschiedenen Menschen über Gott und die Welt geredet habe, hat sich dann ein spirituelles Interesse kundgetan in meinem Herzen, das mich dann irgendwann in den, in den fernen Osten geführt hat, aber ich kam nur bis in den mittleren Osten.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie eigentlich ursprünglich aus Deutschland kommen. Wie kam es dazu, dass Sie mit Ihrer Familie, also mit Ihren Eltern und Geschwistern hier in der Schweiz gekommen sind?
Ja, also eigentlich wie sehr viele Deutsche in der Zeit nach dem Krieg. Mein Vater hatte ein Geschäft in Berlin und hat dann aber ein sehr gutes Angebot bekommen von einer Firma in der Schweiz. So sind wir dann ausgewandert.
Können Sie uns kurz von der Gemeinschaft Marmusa erzählen? Was sind das? Wer ist das?
Ja, der Marmusa oder das Kloster, der Mar Sankt und Musa Moses. Ja, ist ein sehr altes Kloster. Das Kloster wurde im 6. Jahrhundert gegründet. Nur wurde im 1832 wurde dieses Kloster aufgegeben. Das war damals syrisch-orthodox. Und dann 1982 kommt Pater Paolo Dall'Oglio, ein junger Jesuit damals, zu diesem Kloster und in seinen spirituellen Exerzitien hat er gefühlt eine Vision gehabt, vielleicht sogar, dass dieses Kloster wieder zum Leben kommen könnte. Diese Klosterruine, muss man dazu sagen, es war eine echte Klosterruine, er könnte wieder zum Leben kommen, und wenn dort eine Gemeinschaft des Gebetslebens, der manuellen Arbeit und der Gastfreundschaft im Rahmen der Liebe Gottes für Muslime und für den Islam, ja, wenn das in diesem Rahmen ist. Also Islam war von ganz Anfang an ein großes Thema für unsere Gemeinde.
Gehören Sie nun den Orden von Jesuiten an oder nur der Gemeinschaft Marmusa?
Nein, wir sind ein eigener Orden. Natürlich sind wir sehr verbunden den Jesuiten. Haben viele Freunde jetzt dort auch im Jesuitenorden. Aber Pater Paolo hat diese Gemeinschaft immer als eigene Gemeinschaft gesehen, als klösterliche Gemeinschaft. Wir haben auch eine Spezialität, wir sind Frauen und Männer. Also wir haben Mönche und Nonnen in unserer Gemeinschaft. Und ja, im Jesuitenorden ja bekanntlich hat keinen Frauenorden.
Nun, wie ist die Situation derzeit für Christen in Irak, beziehungsweise wo Sie ja arbeiten und leben, in Nordirak?
Soleimaniye, die hatten wir, waren wir nicht direkt bedroht von ISIS. Dort ist eigentlich die Situation so, dass ja traditionell sind die Christen sehr gut angesehen. Dazu ist zu sagen, dass eigentlich alle Leute im Moment sich fragen, ja, mit dieser Korruption, also ob wir nun Christen oder Muslim, gläubig oder nicht, fragt sich im Moment mit im Irak selber diese großen Probleme der Korruption und dann auch der Anfeindung zwischen den verschiedenen Gemeinschaften. Wohin geht der Irak? Und das ist ein großes Spannungsverhältnis im Moment. Und die Antworten sind ganz unterschiedlich. Viele sagen, ja, viele sind vielleicht ein bisschen resigniert. Andere wandern aus. Und sehr viele haben das auch schon gemacht. Und andere, wie unser Patriarch Luis Sacco und der lokaler Bischof Josef Thomas Mirkis, sagen, nein, wir müssen uns einsetzen für die Gemeinschaft, wir müssen einen Irak bauen, das auf besseren Fundament steht.
Wie viele Katholiken leben in Nordirak? Kann man die Ziffer erkennen, also, wissen?
Wir machen keinen Unterschied, wir sagen Christen, also Katholiken und Orthodoxe, mindestens, es ist auch eine kleine evangelikale Gemeinschaft im Nordirak. Also im ganzen Nordirak sind das ist schwierig zu schätzen. So, im Moment sind das wahrscheinlich so um die zwischen 80.000 und 100.000 Christen im ganz Irak, aber Soleimaniye zum Beispiel, also im ganzen Nordirak. In Soleimaniye sind das ja nur ungefähr 3.000 Christen in einer Stadt, die 1,6 Millionen groß, sehen hat.
Sie kennen ja beide Länder gut, Syrien und Irak. Welche Probleme haben Christen in Syrien und Irak oder sind das fast das Gleiche?
Das habe ich nicht ganz verstanden, den ganzen Satz.
Welche Probleme haben die Christen eben in Syrien und Irak? Sind das unterschiedliche Probleme oder sind das die gleichen?
Also sicher ist ja mal ein Problem im Moment im Irak, vielleicht noch viel stärker als in Syrien, gegenüber den Nachbarn, gegenüber da fragt man sich, wie geht es weiter? Also gerade in Mosul und in den Gebieten, die von der ISIS überrannt wird, da ist natürlich ein ganz großes Bedürfnis der Wiederversöhnung und der Frage, ja, wie geht es weiter? Können wir überhaupt noch zusammenleben? Wollen wir das? Da fragen sich sehr viele Christen, sehr viele auch die anderen Minderheiten, fragen die Mehrheit, ja, was machen die jetzt? Und dann innerhalb von den Mehrheiten, also gerade von den sunnitischen Mehrheit, ist ja auch so, dass die meisten Leute ja geflohen sind vor der ISIS. Also sogar die Mehrheit, aus der der ISIS entstanden ist, sagen wir mal, immer noch eine ganz wenige Leute eigentlich, aber eben dort, das sind dort innerhalb von dieser Gemeinschaft gibt es große Fragen, große Spannungen und eben viel Bedürfnis auch für Verzeihung und für Wiederversöhnung.
Welche Hilfe kann man von der irakischen Regierung erhalten, wenn es um die Fragen von Christen geht?
Also die irakische Regierung ist normalerweise hat einen gewissen Respekt für die Christen. Also es gibt zum Beispiel das Büro für Religionsfragen, das versucht zu helfen bei Restaurationen von Kirchen und so weiter. Da gab auch bis anhin eine Hilfe für den Unterricht. alle für Kirchen und Moscheen nebenbei gesagt, weil ist diese Unterstützung, das reicht natürlich im Moment nicht mit all dem Aufbau und mit all der Restauration. Da sind wir angewiesen im Irak auf Organisationen, ob das nun die UN ist oder eben dann die spezifischen kirchlichen Organisationen wie Kirche in Not und eben andere Organisationen, die da spezifisch auch den Christen helfen.
Gehen wir ins Jahr 2014 zurück. Der IS attackiert unter anderem Mosul, Erbil und Kirkuk. Über 120.000 Christen werden vertrieben. Am nächsten Tag stehen über 200 Christen vor der Klostertür. Können Sie die Situation schildern? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, also man hat da nicht sehr viel Zeit zum Empfinden oder wie das vielleicht ganz Ignatius sagt, zum Verkosten der Erfahrung, weil man hat da nicht sehr viel Zeit. Man muss Decken einkaufen, man musste Essen beschaffen, man musste auch vorplanen. Wie sieht das mit Wasser aus? Können wir das Trinkwasser, können wir das Wasser von aus den Leitungen als Trinkwasser benutzen und so? Alles kleine, wichtige Fragen, die wir da in den ersten Tagen klären mussten. Und ja, es ist eigentlich weniger als eine Empfindung, es ist Stress. Sagen wir mal so. Es ist sehr viel Arbeit. Gerade unsere Kirchgemeinde dort hat der Kirchenrat, die Mitglieder vom Kirchenrat, die haben von 7 Uhr bis um 12 Uhr nachts gearbeitet. Und ja, der Pfarrer und auch ich, wir waren dann natürlich bei denen.
Unter anderem Kirche in Not finanziert den Aufbau der Nivine-Ebene mit 40 Millionen Franken oder alles zusammen kostet der Aufbau über 40 Millionen Franken. Wie sieht der Aufbau zurzeit aus?
Also ich war jetzt in den letzten anderthalb Jahren aus politischen Gründen nicht in der Nivine-Ebene. Es gibt im Moment Reibereien zwischen dem kurdischen Teil vom Irak und der Zentralregierung. So werden im Moment Aufenthaltsbewilligungen, die in Kurdistan vergeben werden, nicht anerkannt im Rest vom Irak. Deswegen konnte ich nicht dorthin reisen. Was ich weiß, was ich hörte, durch auch Mitarbeiter und Leute, ja auch Firmen, die zusammen mit den Hilfsorganisationen gearbeitet haben, da wurde sehr, sehr viel getan. Zuerst mussten ja Häuser repariert werden und dann eigentlich zugleich auch noch Schulen, Spitäler wieder ausgerüstet werden. Und das ist dann ja ein sehr breites Gebiet, wo man arbeiten muss. Und zugleich muss eigentlich auch und hat man auch versucht, die verschiedenen Glaubensgemeinschaften und ethnischen Gruppen wieder miteinander zu versöhnen.
Können die Christen normal zu den heiligen Messen gehen?
Ja, jetzt im Moment nicht mehr. Auch dort, das Coronavirus hat zugeschlagen und bei uns in Germania im Moment ist zum Beispiel sogar ein gewisses Ausgehverbot im Moment erlassen worden. Normalerweise dort, wo Christen sind, können die Christen ganz normal ihren Gottesdienst haben, dort wo sie in der Mehrheit sind, wie zum Beispiel in Karakorsch, kann man auch eine Prozession machen. Außerhalb der Kirche, in der Kirche ist man frei, so die Messe zu gestalten, wie man will. Also im Irak hat man viel Freiheit des Kultes.
Was brauchen die Menschen dort, wo sie arbeiten und wohnen, am meisten?
Also ein Teil ist eben Arbeit. Also die wirtschaftliche Lage von Irak, Nordirak speziell, ist nicht gut. Ja, man hat Erdöl, ja, aber das gibt ja wenigen Leuten Arbeit. Sobald mal die Bohrungen getan sind, dann reichen 4-5 Leute für große Felder. Man braucht ein Konzept eben einer neuen Wirtschaftsordnung dort. Man braucht, ja, das ist mal etwas, was man braucht. Was man auch braucht, denke ich, ist die moralische Unterstützung vom Ausland, ob das nun durch Reisen ist, durch Besuche, gut organisierte Pflegebesuche oder durch wirklich Beten zu Hause, durch die Fürbitte, das ist natürlich jedem, wie das seine Möglichkeit ist. Aber der Kontakt mit dem anderen Gläubigen in einem anderen Land, das ist sehr, sehr wichtig.
Wie finanzieren Sie sich?
Also wir arbeiten zusammen mit der Kirche in Not und mit verschiedenen anderen Organisationen kirchlich, zum Beispiel Œuvre d'Orient in Frankreich und mit anderen großen Organisationen und auch verschiedene kleine Organisationen. Ab und zu mal haben wir auch, oder oft haben wir auch private Spender, die uns direkt etwas geben.
Falls jemand Ihnen finanziell unterstützen möchte, wie kann er das am besten?
Ja, am besten ist es, über eine von den Organisationen zu gehen, also zum Beispiel Kirche in Not, oder in Deutschland wäre das vielleicht in Deutschland wäre das die Jesuitenmission, die ein direktes Konto für uns hat. Ja, das sind so die beiden, an die ich jetzt im Moment denken kann. Hier in der Schweiz ist sicher die Kirche in Not.
Nun, die letzte Frage, lieber Pater Petzold. Wie Sie wissen, gibt es wieder Vertreibungen und Leute an der Grenze zu Griechenland. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Menschen hier in Europa genug haben von den Flüchtlingen? Wenn man hört, wie die Leute, vor allem die Muslime, mit den Christen umgeht und über 250 Millionen Christen auf der Flucht sind. Ich gebe nur ein Beispiel, wenn ein Christ in den Iran geht und am Flughafen wegen der Bibel festgenommen wird, dass man nicht gerade besonnen ist für diese Muslime oder diese Gruppierungen.
Ja, also ich bin jetzt nicht so sicher über diese Nummer, wäre mal noch interessant, wo sie herkommt, aber ich bin eigentlich in Frage, wenn ich jemandem helfe, nie nach der Religion. Und wenn jemand im Winter oder im Regen oder ohne Obdach ist, wo ich helfen kann, muss ich helfen. Es gibt in der Moral nicht einen Ausschluss nach Religion oder so. Dort ist der Mensch. Und wo auch immer dieser Mensch bedroht ist und ihm geholfen werden kann, oder da ist das der Punkt. Man darf sich auch nicht selber in Gefahr bringen. Das sind vielleicht einige Leute, die diese Berufung haben. Aber dort, wo man helfen kann, muss man helfen. Man ist nicht frei zu entscheiden, ob man helfen kann. Ob man helfen kann. Solange man eben, wenn man die Möglichkeit hat, machen. Und ich muss sagen, ich lebe in einem muslimischen Land, ich lebe in einer muslimischen Region, die 4 Millionen Einwohner hat. Diese Region hat 2 Millionen Feinde aufgenommen, weil die arabischen Sunni-Muslime haben die Kurden verfolgt, vergast und die Kurden konnten sich überwinden und diese Leute aufnehmen. So, jetzt ist die Frage, kann Europa auch christlich und barmherzig handeln? Da diese Frage steht bis heute, denke ich, noch sehr offen.
Gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne loswerden möchten, was ich aber Sie nicht gefragt habe, dann wäre es nun der Zeitpunkt.
Ja, also eigentlich ist, möchte ich gerne alle auffordern, jetzt in dieser schwierigen Situation für ganz sicher den Mittleren Osten, aber für die ganze Welt zu beten. Ich denke, wir sind in einer sehr schwierigen Situation mit dem Coronavirus und da braucht es neben allen praktischen Maßnahmen braucht es das Gebet, braucht es auch mutige Leute, die sich um die Kranken kümmern, so eben vor allen Dingen Gebet für die Ärzte, für die Krankenschwestern, für die Leute, die sich nach vorne trauen müssen, die Polizisten und Leute, die im öffentlichen Verkehr sind. Ganz sicher ein Gebet für die Armen, die es dann wahrscheinlich wieder mal am Herzen trifft. Und ja, und ein Gebet für alle Christen, die in der Welt.
Lieber Pater Petzold, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und viel Kraft in Ihrer Arbeit.
Danke. Einen schönen Tag.
Das war der Schweizer. Das war der Schweizer Ordensmann Pater Jens Petzold aus dem Irak. Sie hörten die Sendung im Gespräch mit auf novaradio.ch. Durch die Sendung führte sie der Chefredaktor Davor Novakovic.
Nessa dor.